Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Und mein Name ist Andreas Vogunte.
Andi, heute haben wir gesagt, wir reden über KI wieder einmal, aber das Thema bleibt spannend. Heute wollen wir darüber reden, über KI im rechtlichen Umfeld, sei es akademisch, sei es Anwaltskanzleien. Da hast du, wie ich weiss, Andi, auch viel Spannendes zu erzählen, auch viel spannende Einschätzungen. Zuerst aber noch zwei kurze Hinweise, quasi kurzer Follow-up. Wir haben kürzlich über den EDIP-Tätigkeitsbericht geredet und dort habe ich gesagt, ja, die gibt es auch noch auf Papier und so weiter und so fort. Unterdessen kann man auf Papier tatsächlich bestellen und eine gute Seele hat mir dort tatsächlich per Briefpost zukommen lassen. Ich weiss jetzt nicht, ob man da den Absender soll nennen oder nicht. Ich nenne ihn jetzt mal nicht. Ich sage auf der gute Seele und bedanke mich bestens beim Absender bzw. bei der Absenderin. Und dann quasi noch intern, wir versuchen ja ein Transkript an mich zu liefern für unseren Podcast-Gespräch, für unsere Datenschutzplauderreihen. Das tun wir quasi selber erstellen und dann optimieren. Also das Prinzip ist, dass wir ein spezialisiertes Modell nehmen, das ist kein Modell natürlich für Transkription und Sprachwahrkennung je nachdem. Und nachher, weil das einfach bei Schweizerdeutsch nicht gut genug funktioniert oder ja, Qualität ist einfach nicht das, was wir wollen, versuchen wir dann noch das Ganze zu korrigieren mit einem grossen Sprachmodell. Es ist aktuell eine Mischung aus lokalem Modell und Cloud-Dienst. Ich habe ein Tool gebaut, wo ich unterdessen ganz viele Modelle lokal und in der Cloud und bei verschiedenen Anbietern und so kann nutzen und mischen. Aber es bleibt eine Herausforderung, das ist mal das eine, aber ja, ist auch, ich würde gerne basteln. Gerne ein bisschen ausprobieren, gibt mir auch Erfahrung mit dem Einsatz von KI auf dem Weg. Das andere ist aber, dass Plattformen und Apps sehr unterschiedlich mit dem umgehen. Also heute ist es fast eine Standardfunktion, dass Plattformen und Podcast-Apps ein eigenes Transkript erstellen. Und dort stoßen wir genau auf das Problem, also dass es einfach häufig nicht so gut ist auf Schweizerdeutsch. Ja, sag mal 28, wie so häufig bei KI, nicht schlecht, vielleicht auch hey, wow, oder? Aber einfach nicht dort, wo man sein will. Gerade dein Name, Andi, wird damals vollkommen verhunzt. Oder irgendwie Andreas von Gunther und was man so lustig hat. Und dort ist das Problem, je nach Dienst kann man einstellen, dass wenn wir ein Transkript liefern, dass das verwendet wird, aber nicht das vom Dienst. Das geht aber nicht ganz überall, muss man sagen. Das ist halt dann einfach Pech. Also das können wir dann wie nicht beeinflussen. Spotify ist da zum Beispiel ein bisschen heikel. Und bei Apple Podcasts haben wir kürzlich das Problem gehabt, dass unsere Transkripte im Standardformat, das ist SRT, sind plötzlich nicht mehr akzeptiert worden. Aber es ist halt sehr unterschiedlich. Also ihr im Publikum, ihr beeinflusst das natürlich, was für eine Podcast-App, für eine Podcast-Plattform ihr nutzt. Eben im Idealfall ist es eine dedizierte Podcast-App, die ihr nutzt. Aber ja, und auch von den Funktionen her, gewisse Apps und Dienste haben dann so ein Live-Transkript, also wo sie anzeigen, wo man gerade drin ist. Das wird dann auch unterschiedlich unterstützt. Wir liefern natürlich Timestamps mit. Also das ist auch mit unserem Transkript möglich. Wir stoßen da halt einfach an Grenzen. Aber wir arbeiten daran, soweit wir es beeinflussen können.
Sehr gut, ja. Und vielleicht kommt gerade noch etwas in Sinn. Spotify als Podcast-Player ist noch lustig. Das traue ich gar nicht zu machen. Also ich traue bei Spotify gar keinen Podcast. Lass ich weiss, es ist ein bisschen abstrus, weil ich Angst habe, dass mein Musikalgorithmus dann kaputt gemacht wird. Also ich mache mir einfach Sorgen. Spotify bringt mir wirklich recht guten Sound. Und ich mache mir total Sorge, dass wenn ich da zu viele Podcasts höre, dass das ein Durcheinander gibt, dass er anfängt, sich Gedanken machen, wer ich könnte sein und nachher aufgrund von dem meine Playlists anfängt ändern, die KI-gestützten. Und darum lohne ich eigentlich die Finger davon und höre das auf einem separaten Podcatcher.
Also ich finde halt, Spotify-App ist einfach keine gute Podcast-App. Man merkt, dass sie es wieder zugebaut haben. Wird aber, ja vielleicht sage ich leider, von einem grossen Teil für sein Publikum genutzt. Nicht von der Mehrheit, aber von einem grossen Teil. Und der grosse Teil ist Apple Podcasts, also die Apple-App, die ja, vorinstallierte App halt. Und dann gibt es auch noch dedizierte Apps, eben Pocket Casts, wir haben es schon erwähnt, die ich nach wie vor sehr gut finde. Es gibt auch noch andere Apps und eben die machen das mit den Transkripten halt sehr unterschiedlich. Ich meine, bei Spotify ist es auch noch, es gibt ja leider immer mehr Podcasts, die irgendwie nur bei Spotify findest, was nicht schade ist, weil ich brauche einen Feed, um es zu hören. Höre ich halt dann nicht die Podcasts, weil ich höre auch keinen Podcast in Spotify. Ist aber persönliche Präferenz. Also wer das gut findet, soll das machen. Podcasting oder Podcast hören ist etwas doch sehr Individuelles, was man wie auf dem Ohr hat.
Auf jeden Fall.
Okay, Andi, kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich KI, künstliche Intelligenz und das so im rechtlichen Bereich. Wir wissen ja, Anwälte und Anwälte unterliegen einem Berufsgeheimnis. Und eine andere Berufsgruppe in der Schweiz, die einem Berufsgeheimnis unterliegen, also Ärztinnen und Ärzte und ganz viel. Also das ist unterdessen recht gross. Wenn das ist nur ein Bedürfnis nach Geheimnisschutz, also nicht nur das Berufsgeheimnis, sondern auch NDAs, also Vertraulichkeitsvereinbarungen, also eigene Interessen, Sachen schützen und. Also das ist so ein Thema und das kollidiert, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, das kollidiert so mit dem, was die Anbieter von KI-Dienst liefern. Ich habe das kürzlich, muss vielleicht mit David Rosenthal ja diskutiert. Und dort war schon der Eindruck gewesen, eigentlich haben wir verloren, oder? Also eigentlich bestrafst du dich schon fast selber, wenn du willst, irgendwie Compliance in diesem Bereich arbeiten willst. Ist natürlich trotzdem wichtig, man kann nicht darauf verzichten. Und jetzt bei Fischer, also wo der David Rosenthal arbeitet, haben die beiden Arbeitskollegen, der Lucian Hunger und der Jonas Beriswil, haben eine Tabelle, die es früher schon mal gegeben hat, aktualisiert, wo man so sieht, was ist der Compliance-Status von gängigen KI-Diensten, also von OpenAI, von Microsoft, Anthropic hat es da drauf, DeepL hat es da drauf, Google Gemini und Google Cloud Platform und innerhalb von der Schweiz noch MTF und Alpine AI. Und das Ergebnis ist extrem ernüchternd. Also mit Berufsgeheimnis gibt es eigentlich keinen Dienst, der auf grün ist. Und wenn du die Dienst kannst nutzen mit Berufsgeheimnis, dann nur mit Zusatzvereinbarungen, die man im Normalfall nicht überkommt. Muss man sagen, das ist die Realität. Sie tun da bei Microsoft, das ich schön reden finde, auch bei Microsoft kommst du das heute nicht per Klick über, sondern musst über so einen Distributionspartner gehen, was ja völlig unnötig ist bei einem Cloud-Dienst wie Microsoft 365. Also brauchst du die Spezialvereinbarungen und dann musst du noch das Webgrounding ausschalten, also die Suche im Web, was eine extrem wichtige Funktion ist, sage ich mal, wenn du KI nutzt, was sie da nicht thematisiert haben, direkt sind noch weitere Schnittstellen, also Stichwort MCP-Server. Dort kontrollierst du auch nicht wirklich, was jetzt zu dem Serveranbieter geht. Und mit dem Serveranbieter hast du im Normalfall auch keinen Vertrag oder so. Also ja, kommt auch darauf an. Aber also wir haben da wirklich querbeet ein Problem. Ich habe das jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt und zusammengefasst. Das ist eine riesige Fleissarbeit von den Kollegen. Du hast schon noch zu verlinken. Wirklich spannend, lohnt sich anzuschauen. Auch sehr differenziert. Aber alles in allem haben wir mit dem Berufsgeheimnis ein Problem, wenn man das so anschaut. Ja, es gibt Lösungen, aber es gibt wirklich keine guten Lösungen. Dann hatte ich kürzlich eine Online-Diskussion in der Use-Bubble und dort habe ich so gefragt, hey, ich habe gehört am Anwaltstag 2026, also Weiterbildungsveranstaltung für Anwältinnen und Anwälte vom Anwaltsverband, dort sei gesagt worden, Anwaltskanzleien können KI nur noch mit anonymisierten Mandantendaten nutzen, um das Berufsgeheimnis nicht zu verletzen. Jetzt, ich bin nicht dabei gewesen, darum habe ich gefragt, oder ist jemand dabei gewesen und so? Und dann hat man gesagt, nein, so ist das also eigentlich nicht gesagt worden. So absolut. Aber wir haben natürlich das Thema, oder? Du landest dann quasi bei anonymisiert, du landest bei Zusatzvereinbarungen oder du landest bei der Einwilligung von der Mandantinnen und Mandanten. Und all drei, ja, vielleicht solche Lösungen, haben offensichtliche Nachteile. Aber gut, Andi, jetzt habe ich sehr ausführlich geredet. Was denkst du über das Ganze? Du bist jetzt nicht Anwältin oder Anwalt. Du kennst natürlich aber das ganze rechtliche Thema. Du gibst auch Weiterbildungen. Bei unserem gemeinsamen Unternehmen Datenschutzpartner ist das ein grosses Thema und so weiter und so fort.
Ja, also mal zuerst, es ist tatsächlich so, nicht nur für Anwältinnen und Anwälte, auch für andere Unternehmen. Es ist im Moment unglaublich schwierig, das können compliant einzusetzen. Das ist wirklich so, das ist die Realität. Die andere Realität ist aber auch, es wird halt einfach gemacht. Es wird halt trotzdem eingesetzt, weil der Vorteil bei aller Kritik, bei ganz vielen Problemen, die wir haben, Vorteile überwiegen einfach so massiv, oder? Und wir können auch nicht, weißt du, wenn man es jetzt weiter anschaut, es betrifft wirklich nicht nur die Anwaltskanzleien, oder? Es betrifft so viele andere Unternehmen auch. Und es ist schon ein Problem, dass wir uns da irgendwie komplett abhängen würden, wenn wir nicht, wir müssen irgendeine Lösung finden. Ich habe auch noch keine. Also, das kann ich jetzt schon sagen. Ich habe auch noch keine. Und ich denke auch im Moment, der einzige Weg, den ich das Gefühl habe, der wirklich einigermaßen verhebt, auch wenn er schwierig zu realisieren ist, ist der mit der Einwilligung, glaube ich. Weil Anonymisierung, wenn sie automatisieren willst, funktioniert nicht wirklich. Und wenn sie tatsächlich willst, so machen, dass du hundertprozentig sicher bist, dass du anonymisiert hast, dann ist es einfach wieder ein riesen Aufwand. Dann, was wir noch könnte machen, ist lokal. Das funktioniert ein Stückchen weit. Das ist schon so. Also ich habe zum Beispiel auch eine gute, fette Maschine, wo ich schon recht gute lokale Modelle kann laufen lassen. Und einige Sachen kann man wirklich schon so machen. Aber es kommt natürlich nie an die Frontiermodelle her, wo man heute kann brauchen kann. Und dann hast du einen ganz wichtigen Teilaspekt angesprochen. Websearch müssen wir haben, wir brauchen die MCP-Verbindungen, das ist heute eigentlich Grundlage. Ohne das kannst du gar nicht sinnvoll Workflows zusammenhängen mit KI, das geht eigentlich alles nicht. Also ja, ich bin auch ernüchtert und ich habe nicht wirklich eine Lösung. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der immer wieder gebracht wird, ja, man kann ja das Ganze lokal nicht nur auf einem eigenen PC, sondern quasi in der Cloud, ja. Aber wenn man so ein Chinesen-Modell nehmen will, wo sagen wir, aufs Niveau von einem Sonnet 4.6 oder so kommt, von Anthropic, dann kostet das $20.000 im Monat. separate Server bereitstellen, die das für einen in einem separaten Bereich anbieten würde. Es ist schwierig und ich hoffe schon, dass da unsere grossen Cloud-Anbieter, die wir ja haben in der Schweiz und in Europa, dass die endlich auf die Hintern gehen und uns mindestens die Modelle, die annähernd so weit kommen, via API zur Verfügung stellen. Das wäre so das Minimum, wo man hoffen darauf, dass das wenigstens gleich passiert. Aber mit den grossen Frontiermodellen sehe ich schwarz im Moment, ehrlich gesagt.
Das ist wirklich ein Problem. Und eben, nochmal wegen dem Berufsgeheimnis, muss man daran denken, es gilt auch für Hilfspersonen. Und wenn du ein Unternehmen bist, zum Beispiel in der IT, und du hast einen Kunden in diesem Bereich, oder? Dann hast du es eigentlich schon, weil du wirst im Normalfall nicht an Kunden differenzieren, was du für einen IT-Stack hast. Also das kann man natürlich theoretisch, aber in der Praxis ist das sehr anspruchsvoll. Das ist letztlich ein bisschen verwandt mit dem Prinzip, das man zum Teil bei Behörden hat, dass man den Beamtinnen und Beamten sagt, ihr müsst selber schauen, was ihr wo könnt ablegen könnt, ihr müsst selber klassifizieren, ist einfach nicht zuverlässig. Andi, ich fände es noch spannend, mal die Alternativen, die es quasi gibt zu den grossen Cloud-Dienst. Also das heisst grosse Cloud-Dienst, da sehe ich jetzt vor allem eben OpenAI und Anthropic, vielleicht noch ein bisschen Google, vielleicht noch in Microsoft Azure, eben zum Teil gar keine Compliance. Also bei OpenAI und Anthropic mit Berufsgeheimnis gar keine Compliance, nicht erhältlich. Und dann so bei Google, mit der Google Cloud Plattform, Microsoft Azure. Es gibt auch noch Amazon Web Service natürlich mit einem KI-Angebot. Ja, also unterschiedlich, aber auch problematisch. Aber gehen wir mal davon aus, wir wollen Alternativen zu diesen grossen Cloud-Anbietern. Wollen wir die mal durchgehen?
Ja, machen wir doch, ja.
Okay. Fangen wir mit dem an, was häufig genannt wird, auch in der Diskussion, jetzt unter Anwältinnen und Anwälten, wird häufig eben die Anonymisierung genannt. Und ich bin gar kein Fan von dem. Also erstens ist es eigentlich keine Anonymisierung, sondern eine Pseudonymisierung. Weil ich wollte ja dann das Ganze können wieder produktiv nutzen. Also im Normalfall tut man dann eben versucht zu identifizieren, was mit einem Pseudonymisieren, tut das dann irgendwie auswechseln oder so. Oder sagt irgendwie dann Mandant 1, Mandant 2, Gegenpartei 1, Gegenpartei 2, schickt das im KI-Dienst, wo dann eben das nicht mitbekommt. Und wenn man es zurückbekommt, dann muss man es zurück übersetzen. Und wieso bin ich jetzt nicht so Fan von dem? Also eben, du hast schon gesagt, Andi, es funktioniert, sage ich mal, unterschiedlich gut. Also es ist eh nie perfekt, es ist mehr Massnahmen zur Datensparsamkeit, kann sinnvoll sein. Wobei dann hast du wieder ein Tool im Einsatz, das dazwischen hängt, wo wieder Geld kostet, Zeit kostet. Also es ist schon wieder ein Nachteil, wenn du das einsetzen musst, wenn du nicht einfach das Gleiche kannst, direkt nutzen. Es funktioniert auch nicht immer. Also du kannst es nicht einfach überall dazwischen hängen. Gerade wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich will die offizielle Cloud-App nutzen, dann hängst du das nicht einfach dazwischen.
Genau, also das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wenn man so etwas einsetzen will, es tut einem den Workflow eigentlich unterbrechen, oder? Und selbst wenn man jetzt, eben, das eine ist, wenn man so einen Cloud-Client oder so nutzen will, kann man nicht einfach zwischen die schalten. Weil dann haben wir nämlich wieder, man könnte ja schon, könnte das irgendwie via MCP und so, aber dann hat man ja genau wieder das Problem, dass man ja wieder mit Cloud arbeitet, oder? Und die andere Variante ist, man nimmt tatsächlich einen eigenen Client, das kann man heute machen, oder? Man hat so einen eigenen Client, der dann via API die verschiedenen Dienste aufruft und dann könntest du im Prinzip so einen Workflow bauen, wo der das macht. Aber das wird erst dann attraktiv, wenn du dich darauf verlassen kannst. Und dort haben wir genau das Problem, oder? Wenn du dich nicht kannst, wirklich darauf verlassen kannst, dann nützt es dir auch nichts. Oder?
Dort ist natürlich auch noch wichtig, du hast es schon angetönt, Andi, es geht ja nicht nur um KI-Modell. Eben, es geht eigentlich um die Software, man redet zum Teil auch von dieser Harness und so weiter, aber es geht eigentlich um das Ganze drumherum. Es ist eigentlich nie nur ein Modell allein. Und sobald du musst Software selber bauen, hast du auch wieder einen Nachteil. Eben, wenn du so Anonymisierungssoftware einsetzen musst, hast du wieder einen Nachteil. Was sage ich Nachteil im Vergleich zu der Konkurrenz? Also gerade als Anwalt in der Schweiz hast du nicht anwaltliche Konkurrenz, die nicht als Berufsgeheimnis gebunden ist, aber zum grossen Teil das Gleiche kann machen wie du. Es gibt das Berufsmonopol, Vertretung von Gericht, berufsmässig und so. Aber die ganze Beratung ist in der Schweiz völlig liberalisiert und dort hast du die Einschränkung dann nicht. Und selbst wenn du quasi die gleichen Tool nutzt und eine Anwältin, die muss mit dem Anonymisierungsdienst nutzen, dann hast du schon einen Nachteil, oder? Weil es einfach teurer ist. Also hast du schon einen Kostennachteil, zumal die nicht anwaltliche Konkurrenz ja eh primär auf tiefere Kosten zielen. Oder auch so eigene Tools. Ich verwende zum Beispiel noch gerne OpenCode, also so ein Coding-Agent, wo man ganz viele Modelle kann einbinden kann, lokal, aber auch OpenRouter oder was es dann ist, oder auch die grossen Modelle. Aber also wenn man sich jetzt zum Beispiel so an Claude Code gewöhnt ist oder an Codex von OpenAI, ja, also es ist erstaunlich gut, oder wie so häufig, aber wenn du es anders gewöhnt bist. Und dann, was noch häufig heisst, auch jetzt wieder anwaltlich, ja, du kannst ja vieles anonym machen, recherchieren zum Beispiel. Das stimmt zum Teil, das nenne ich aber eine böse Chatbot-Mentalität. Also Chatbot, immer noch sehr wichtig, der Dialog und auch die Recherche, Aber eigentlich wollte ich heute Agenten können einsetzen. Oder ich wollte die losschicken können. Sie sollen autonom können arbeiten bis zu einem gewissen Grad. Und das bedeutet natürlich, dass es dann wie vorbei ist mit anonym. Also der Agent muss sich auch mal zuerst einen Überblick können verschaffen und für das braucht er Daten.
Genau, also das ist ja eines der wichtigsten Konzepte, die du heute eigentlich hast, wenn du irgendeinen AI-Workflow oder überhaupt AI-Usage in einer Unternehmung einführen willst, ist eigentlich, dass du als allererstes dir sagst, wir brauchen eine Art Context-Base. Also wir müssen einen Ort schaffen, wo die AI-Agenten eben ihren Kontext herholen können. Und der muss möglichst weit gehen. Also wenn die AI soll möglichst wirklich Nutzen bringen, dann muss sie können möglichst viel Kontextdaten holen, um das eben machen können, oder? Und dort hast du genau den Widerspruch, dort haben wir das grosse Problem. Also wir müssen der AI möglichst viel Kontext geben, damit sie nützlich kann sein. Und das Kontext geben ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. weil wir nicht wollen, dass die AI mehr weiss, weder nur das absolute Minimum. Und das ist das grosse Problem. Und ich finde, also da muss schnellstens eine Lösung her. Und ich habe jetzt natürlich ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt, wenn das eben auch die anwaltlich arbeitenden Leute, also die juristisch schaffenden Leute betrifft, dass man dann viel stärker auch merkt, wir müssen auf dem gesetzgeberischen Weg eine bessere Lösung bringen. Wir müssen irgendeine Lösung finden, dass das geht. Wir haben ein Problem, also wir haben wirklich echt ein Problem.
Also ich erlebe natürlich leider unsere Berufsverbände und auch einen erheblichen Teil der Anwaltskollegen und Arbeitskollegen ganz anders. Die finden immer noch das Berufsgeheimnis sei für uns irgendeinen Wettbewerbsvorteil oder so. Und mit dem wollte ich nicht sagen, das Berufsgeheimnis ist nicht wichtig. Aber Wettbewerbsvorteil, nein, es ist das Gegenteil. Eben, wir haben nicht anwaltliche Konkurrenz. Die kann die besten Tools nutzen aus der ganzen Welt. Und bei uns heisst dann, ja, es sei zwar umständlich und es sei auch teurer oder kein mit dem Berufsgeheimnis. Das stimmt, oder? Es ist umständlich teurer. Also, du verlierst auf der Funktionalität, es kostet mehr. Und das ist etwas, wo natürlich die Kundschaft grundsätzlich nicht versteht. Die schaut das ein bisschen anders an. Das finde ich dann ein bisschen sehr schwierig. Und noch als Letztes vielleicht von der Anonymisierung. Ich meine, gerade KI-Modelle sind da super gut drin, dass eben nicht mehr anonymisiert ist. Also das merkt man ja, auch wenn man die Modelle nutzt, oder? Auch gerade heute so die agentischen Modelle. Also so hint, hint, hey, ich habe im Fall schon gesehen, was du meinst und so. Also das ist ja dann noch recht lustig, was man da hat. Okay, dann das Nächste, die Einwilligung. Und ich glaube, die Einwilligung funktioniert in vielen Situationen. Ich muss aber natürlich schon daran denken, dass eine Einwilligung typischerweise ausdrücklich sein muss und vor allem informiert. Und informiert ist ja häufig die Hürde. Jetzt kann man sagen, in anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Banken, ist es heute Standard, dass du über die AGB eigentlich zustimmst, dass das Bankkundengeheimnis nicht bewährt ist, was ja eng verwandt ist mit dem anwaltlichen Berufsgeheimnis oder überhaupt mit dem Berufsgeheimnis gemäss Strafgesetzbuch. Aber die Einwilligung funktioniert sicher häufig. Das musst du aber natürlich möglichst von Anfang an machen. Und anwaltlich gibt es Situationen, wo das nicht funktioniert. Also wenn du Leute hast, die nicht rechtsgültig einwilligen können oder was einfach nicht möglich ist. Für mich ist das Beispiel Anwalt in der ersten Stunde. Du besuchst jemanden in Haft, dann kannst du dieser Person nicht zuerst sagen, ich unterstütze sie erst, wenn sie eingewilligt haben. Weil dann ist die Einwilligung sicher nicht freiwillig, weil die Person braucht eine Anwältin, einen Anwalt. Also dann funktioniert es nicht. Oder auch in vielen Rechtsbereichen. Man hat ein bisschen böse vom Unterhaltsrecht, all die sozialen Themen und so, vulnerable Personen. Dort funktioniert das eben vermutlich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist sicher ein Weg. Ich hatte letzte eine Diskussion gehabt, oder wie würde man das heute machen, so eine Anwaltskanzlei AI First. Das ist heute auch so ein Schlagwort im Legal-Bereich. Und eben, du müsstest eigentlich neu starten und du würdest eigentlich nur noch Mandantinnen und Mandanten annehmen, die dir die Einwilligung geben. Für alle anderen schaffst du halt nicht. Ist natürlich leichter gesagt als da und eben ganz viele Rechtsgebiete sind von Anfang an halt verbaut.
Ja, und sicher, eben, wenn man es machen will, dann ist es extrem wichtig, dass man es wirklich vom ganzen Anfang, vom ersten Kontakt an eigentlich versucht, reinzuholen oder zu lösen. Aber ich sehe das Problem natürlich und ich sehe auch, dass es viele Fälle gibt, wo das halt einfach nicht wirklich geht. Ja, aber wenigstens dort, wo es geht, man muss es halt probieren, oder? Also finde ich schon, im Moment, ich glaube wirklich, im Moment ist das der einzig gangbare Weg, habe ich das Gefühl, oder? Wo einigermaßen eine Umgebung schafft, wo man nachher kann arbeiten, glaube ich.
Ja. Es ist wirklich eine schwierige Situation, finde ich, im Großen und Ganzen. Es ist eben auch schwierig, weil, wie gesagt, das Berufsgeheimnis ist ja wichtig. Mandant und Mandant, es sollte nicht gezwungen sein, auf das zu verzichten. Gleichzeitig musst du dich auch fragen, was sind die Interessen der Mandanten? Und ich glaube, die haben schon das Interesse, dass ihre Arbeitskanzlei halt die bestmöglichen Tools kann einsetzen und nicht irgendwie muss ältere Tools, schlechtere Tools oder was auch immer verwenden. Das ist ja eigentlich auch eine Zumutung. Weil der Gegner, je nachdem, den verwendet die dann eben schon.
Genau. Und das ist übrigens auch auf der behördlichen Seite so. Also dort ist eine ähnliche Situation, oder? Dass Behörden extrem eingeschränkt sind im Nutzen von diesen Tools. Und auch dort haben wir das gleiche Problem, oder? Die andere Seite nutzt sie aber, oder? Und darum müssen wir uns irgendeinen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden, dass wir die Sachen nutzen. Wir können nicht hoffen, dass Gold wieder weg. Oder?
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.